Prozesse durch Softwarearchitektur zu visualisieren, gewährleistet eine effektive und transparente Umsetzung der Geschäftsanforderungen. Neue Technologien bringen Veränderung von Routinen mit sich. Nicht erst seit gestern heißt es oft Widerstand und Misstrauen. In Espresso Talk Omniblick diskutieren wir, warum Digitalisierung funktioniert oder funktionieren kann. Neue Technologie ablehnen oder annehmen. Online-Podium begibt sich auf Entdeckungstour. Hallo, ich begrüße heute Peter Lieber und ich starte gleich mit meiner ersten Frage. Wie viel von deinem Verhalten, deinen Gewohnheiten hast du schon geändert, um eine digitale Geschäft arbeiten zu können?
Ich glaube, es gibt die kürzeste Zusammenfassung wäre, oder es gibt sogar nur ein Wort, das Faulheitsprinzip. Also ich glaube, dass Softwareentwickler besonders gut sind, nicht wenn sie besonders gut Software entwickeln können und immer das Neueste suchen, sondern wenn sie auf der Suche nach der maximalen Faulheit sind. Also sprich, so wenig wie möglich tun zu müssen. Und bei mir ist das so, alles, was ich öfter als dreimal mache, langweilt mich. Das mag ich nicht nochmal machen. Und das ist der Grund, warum es zwei Möglichkeiten gibt, dann entweder Mitarbeiter zu finden, die die Arbeit für dich machen, oder wenn es ganz langweilig wird, tatsächlich Maschinen, Computer, Automatisierungen. Und ich bin selber ein Entdecker und Forscher und suche ständig genau nach diesen Dingen, die meine Faulheit fördern und bin da leider unglaublich fleißig.
Und finde ich es eine super interessante Geschichte mit dem Faulheit zu sozusagen in eine Digitalisierung-Thema anzufangen. Aber dann starte ich gleich mit der ersten Frage. Vielleicht können sich die Leute vorstellen, genau in welchem Geschäft bist du tätig. Wenn du deine Branche nur mit einem Gegenstand beschreiben wirst oder mit einem Symbol, was hören wir von dir?
Es gab einen Film, ich glaube in den 50er Jahren, der hieß The Blob. Und lustigerweise, das ist so ein Monster, das alles auffrisst. Das geht dann durch die Landschaft, frisst Gebäude, Menschen, alles. Und lustigerweise aus diesem Film oder diesem Begriff, der Big Blob, glaube ich, hat es geheißen, wurde dann später in Datenbanken sogenannt Binary Large Objects. Und in Wirklichkeit Blob, Binary Large Objects. Dieses Ding, das alles frisst, haben wir jetzt gerade. Das nennt sich Machine Learning, es nennt sich Artificial Intelligence. Es schluckt die Dinge und spuckt hinten raus Dinge aus, wo man nicht genau weiß, wie sie entstanden sind oder scheinbar nicht weiß, wie sie entstanden sind. Und ich glaube, dass in der Softwarebranche wir uns manchmal wie dieses Monster verhalten, unbekannte Dinge tun. Und ich glaube, dass ein großer Wandel stattgefunden hat in den letzten 30 Jahren, wo ursprünglich Business oder Anforderungen aus praktischer Anwendung gekommen sind und die Entwickler immer überlegen mussten, wie setze ich das jetzt um? Und heute sind wir in einer Situation, dass das, was Technik heute kann, Business nicht mehr verstehen kann. Das heißt, im Moment ist wer treibt das Geschäft, hat sich umgedreht von einem Business-Driven Approach, also sprich, das brauche ich, das muss ich umsetzen, das muss ich als Firma tun, zu einem technikgetriebenen Approach. Und das hat manchmal Vorteile, meistens aber nicht. Weil wenn ich diese Alignment zwischen Business und IT und Software nicht schaffe, dann habe ich immer das Problem, dass es holprig ist. Das muss man sich vorstellen wie zwei Schienenstraßen, wenn ein Zug auf zwei parallelen Schienen fährt und der eine weicht jedes Mal in eine andere Richtung aus, dann fällt der Zug aus den Schienen und dann geht gar nichts mehr. Und man sieht auch ganz viele alte Geschäftsmodelle, ältere Unternehmen, hat auch mit der Corona-Krise zu tun, natürlich, die jetzt im Nachgang einfach pleite gehen. Unternehmen, die 250, 300 Jahre alt sind, die es eben nicht mehr schaffen, dieses Alignment in den Griff zu bekommen. Denn Technik ist, wie soll ich sagen, exponential. Das heißt, wir entwickeln uns viel, viel schneller als ein stabiler Prozess, manchmal aber auch viel langsamer, als wir uns das wünschen würden. Also wir könnten noch schneller. Und das ist das, was natürlich den meisten Unternehmen Angst macht, weil man muss sich wirklich radikal verändern.
Und wenn ich jetzt ein bisschen zurückgehe mit Anfang deine Symbole oder mit deinem Gegenstand, du hast gesagt, eine Monster, die alles ausfrisst und spuckt am Ende etwas, ohne ganz genau zu wissen, was das ist. Ist das, wenn wir so denken, dass das jetzt die KI ist, wie du gesagt hast, es ist ein großes Thema und auch diese Daten, die man annimmt, aber es wird sehr viel über die Transparenz gesprochen, wenn man dieses Prozess nicht ganz klar ist, was esse ich und was kommt am Ende als Produkt, wenn wir so nennen darf, ist das die Richtung mit dem Schienen auch nicht gefährlich? Kann ich?
Es ist einerseits gefährlich und andererseits nicht. Es ist dann gefährlich, wenn wir versuchen, mit unseren alten Verhalten auf das Neue zuzugehen. Das heißt, ich muss entweder mein Verhalten verändern oder, und das ist meistens die große Herausforderung, auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen verändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema autonomes Fahren hernehme, ist das Gesetz derzeit so ausgelegt, dass der Fahrer, nicht das Auto, der Fahrer die Verantwortung dafür hat, was rund um sein Auto passiert. Wenn also der Fahrer einen Unfall verursacht, ist im Gesetz relativ klar geregelt, es gibt natürlich Ausnahmen, relativ klar geregelt, wer dafür verantwortlich ist. Wenn jetzt aber eine KI das übernimmt aufgrund von vielen gelernten Verhaltensmustern, by the way, das Wort Ethik hat auch eine neue Bedeutung in dem Kontext bekommen, weil Ethik in Europa hat eine ganz andere Bedeutung als Ethik in Afrika, als Ethik in Asien, als Ethik in Südamerika. Also es gibt ganz andere ethnische Grundsätze, zum Beispiel die Verehrung der Alten oder wie wichtig sind kleine Kinder oder schwangere Frauen. Also wir würden zum Beispiel, wenn in der KI aufgrund einer Mehrheit der Weltbevölkerung entscheiden würden, würde das den ethnischen Prinzipien Europas eigentlich nicht entsprechen. Das ist etwas, wo wir Europäer, die wir nur 6% der Weltbevölkerung ausmachen, uns manchmal ein bisschen aufführen, als ob wir die Herren dieser Welt wären, nämlich im Sinne der Moral, was wir aber nicht sind. Das sind eine Minderheit. Und das ist etwas, mit dem man auch umgehen muss, wenn ich sage, ich habe ein globales Netzwerk, das eben Ethik auch ein Einflussfaktor für maschinelle Entscheidungen ist. Und selbst wenn ich ein Machine Learning habe und Verhaltensmuster von Menschen trainiere, tausende Kilometer aufzeichne, Verhaltensweisen von Menschen oder Entscheidungsgrundlagen treffe und daher das reine Mehrheitsprinzip als Maßstab heranziehe, dann wäre das genauso falsch, wie wenn ich einen gesetzlichen Rahmen dafür definiere. Das ist genau diese Ambivalenz, in der wir da drinnen stecken, zwischen was ist moralisch, ethnisch vertretbar zu was ist automatisierbar und machbar. Und die Machbarkeit übersteigt tatsächlich die Geschwindigkeit, mit denen der Gesetzgeber überhaupt folgen kann. Das heißt, es werden oft im Nachhinein rückwirkend Gesetze erfunden und geschaffen, die Tatsachen schon längst überholt haben. Das ist ein Dilemma, in dem wir gerade stecken. Und wenn ich jetzt beim autonomen Fahren bleibe, diese Veränderung, die wir haben würden, wenn wir autonomes Fahren tatsächlich in der breiten Masse zulassen würde nur dann funktionieren, wenn wir den menschlichen Faktor komplett ausschalten würden. Sprich, es darf kein Mensch mehr mit dem Auto fahren. Dann hätten wir die Grundlage dafür geschaffen, dass autonomes Fahren auch wirklich funktioniert. Und weil das nicht so sein wird, weil in unseren Gesetzen immer noch die Verantwortung und Haftung von Menschen drinnen steht, wird das viel länger dauern, als wir Techniker uns das wünschen würden. Aus technischer Sicht könnten wir bis 2035 oder sogar 2032 schon voll autonom fahren auf allen Straßen. Aber solange auch andere Menschen auf der Straße unterwegs sind, haben wir die Unvorhersehbarkeit und damit wird es noch länger dauern. Also ich hoffe, ich erlebe es noch, aber also keine Ahnung, 2060 sagen wir mal, dann wird das irgendwann passieren, wo alle sagen, okay, es ist so viel komfortabler, dass ich nicht mehr lenken muss, dass ich nicht mehr auf Straße achten muss, dass ich mich darauf verlassen kann, auf die Systeme, und das wird aber einfach länger dauern, als wir alle glauben, obwohl es technisch früher möglich sein wird.
Ich kann mich erinnern, irgendwo bei meiner Veranstaltung habe ich gehört, eine mit Oldtimer hatte irgendwie gesagt, warum glauben die Leute, dass meine Bremsweg so ist wie bei dem modernen Auto, und schauen sie und drehen sie sich um auf die Straße und schauen sie die Auto hin und glauben, ich kann so schnell reagieren wie das moderne Auto. Und ich glaube, hier ist das Gleiche. Wir interpretieren die Sachen anders, als sie in Wirklichkeit sind.
Ja, und wir haben schon so viele Hilfssysteme, wir haben uns schon so sehr daran gewöhnt. Aber man darf nicht vergessen, dass Autos, die wir heute fahren, vor 10 Jahren erfunden worden sind. Das heißt, es wird wieder mindestens 10 Jahre dauern, und die Regulatoren sind noch gar nicht da. Ja? Also diese Regulatoren über Cybersecurity, über die Überwachung der Systeme, über die Verantwortung der Automobilhersteller für die autonomen Fahrzeuge, für die Elektronik und Software, die sich daran befindet. Es sind heutzutage Softwareprodukte auf Rädern. Und das ist der Riesenunterschied. Und ich habe mir für meine Frau, die jetzt, wir sind jetzt in der Größenordnung von 50, haben wir uns ein Auto gekauft, das älter ist als wir, um ja kein Stück Elektronik drinnen zu haben. Ich glaube, das elektronischste Teil ist ein Relais. Und das macht richtig Spaß, ja. Und du hast recht, Bremsen ist der Horror. Also du musst wirklich auf die Straßenverhältnisse reagieren, weil normalerweise unterstützt dich ein ABS-System. Dass du kannst nicht in Schleudern kommen heutzutage mit einem modernen Auto. Und modern bedeutet 10 Jahre alt. Das heißt, die Autos der Zukunft werden gerade erst erfunden. Und ja, da kommen gerade, und wenn man sich die Nachrichten liest, gerade im Automobilbereich, es geht der europäischen Automobilindustrie richtig schlecht, weil international Software geht auch in Indien, Software geht auch in China. Die letzten 30 Jahre wurden alle relevanten und großen Softwareprodukte outgesourced in Billiglohnländer, damit auch die komplette Kompetenz. Und damit darf man sich nicht wundern, dass jetzt keine 10, 15 Jahre später die komplette Kompetenz neuer Technologien nicht mehr in Europa, nicht mehr in Amerika, sondern in Südostasien liegt. Und das ist die eigentliche Konsequenz. Also es geht nicht mehr darum, Blech zu bauen, Verbrenner zu bauen, Chemie und Physik zu beherrschen. Es geht darum, bessere Software, adäquatere Software, funktionalere Software zu bauen. Und da haben uns die Chinesen jetzt überholt, die Chinesen und die Inder vor allem überholt.
Du hast ganz gute Begriff Software, deswegen kommt genau jetzt meine Frage. Was ist genau deine Branche? Weil du hast geschrieben, glaube ich, als Antwort, ohne Software kein Geschäft. Das, was dich beschreiben kann als Unternehmer. Deswegen, was ist deine Branche und wer bist du?
Ja, also mein Name ist Peter Lieber. Ich komme aus der Softwarebranche und ich unterscheide da ganz stark, wobei ich mich immer wieder weich machen lasse. Viele wissen gar nicht, dass es eine Softwarebranche gibt und auch im ÖNACE-Code gibt es das Wort Software gar nicht. Es gibt die IT-Branche, die IT- und Telekommunikationsbranche, weil Informationstechnologie fasst man Infrastruktur, also sprich die Kabeln, das Telefon, was man als Basis braucht, die Hardware und die Software gerne zusammen. Und das kommt aus unserer Vergangenheit. Das Software kann man nicht angreifen, ist ein immaterielles Wirtschaftsgut. Software kann man nicht sehen. Man merkt immer nur, wenn Software nicht funktioniert, also meistens. Und de facto ist es aber so, dass ohne das Software immer da ist. Es gibt keine einzige Branche, nicht mal in der Agrarwirtschaft, wo nicht auch Software im Einsatz ist. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Kein Handy, kein Türschloss, keine Gegensprechanlage. Es gibt nichts mehr, wo nicht auch Software drinnen ist. Und das Dilemma ist, Software hat einen Nachteil. Sie wird alt. Ja, also sie wird genauso wie Hardware rostig wird, auch wird Software alt. Auch Erkenntnisse in dem Bereich werden alt. Und dummerweise haben wir auch eine hohe Quote von Scharlatanen in unserer Branche, die gut reden können, aber in Wirklichkeit Quacksalber sind und Dinge verkaufen wie mit Angst, ja, die sagen, du musst das haben und jenes haben und dort musst du dein Budget ausgeben. Und meine Definition von Softwarebranche, wir sind die Visionären, wir sind interessiert an dem Neuen, wir sind aufgeschlossen für Neues, wir sind erfinderisch, wir sind kreativ, wir sind eigentlich eine Kreativbranche. Und jetzt, wenn ich wieder Österreich mir anschaue, als Beispiel, kann man auf Europa übersetzen, dann ist der Anteil der Softwareunternehmen in Österreich überraschend gering und sinkend. Es gibt immer weniger Unternehmen, die, so wie ich vorher beschrieben habe, visionär, entdeckerisch, aufgeschlossen für Neues, erfinderisch, Produkte bauen, skalieren wollen, Dinge mehrmals verwenden wollen. In Österreich ist das eine sinkende Zahl. Also wir haben über 75.000 IT-Unternehmen und Unternehmensberater, die sich mit Software und IT beschäftigen, aber nur ungefähr 400 Unternehmen, die tatsächlich Software entwickeln, so wie ich das definiere. Das heißt, eigentlich ist das auch eine Qualifikation, die in Österreich verloren geht, weil wir nur noch Dinge adaptieren, die von irgendwo kommen, aber nicht mehr selber entwickeln. Und das ist etwas, wo, aber in der Branche bin ich halt und das macht mir Spaß. Und deswegen verkaufen wir auch Software nach Indien, wir verkaufen auch Software nach China. Also das heißt, unsere Produkte, die wir hier in Österreich entwickeln, werden weltweit eingesetzt und umgesetzt. Und das ist das, was uns auszeichnet.
Und Software, wie du gesagt hast, es gibt zwischen Unterschied oder sozusagen eine, hätte ich gesagt, IT so wie dem Schirm und vielleicht die Software ist in dieser Branche IT, zumindest so habe ich deine Antwort verstanden. Und wenn man über Software, über Technik, über Innovation spricht, spricht man auch immer über digitale Transformation, weil wie du gesagt hast, müssen wir uns auch verändern, uns weiterentwickeln zu können. Und deswegen, was ist deine Erfahrung? Ist das digitale Transformation ein Prozess, der jeden Tag stattfindet, oder ist es ein Prozess wie jeder andere, den man planen kann?
Also de facto bin ich davon überzeugt, dass das Thema digitale Transformation eigentlich schon durch ist. Also wer das bis jetzt nicht verstanden hat, dass es notwendig ist, seine Geschäftsmodelle zu transformieren von reinen analogen Prozessen auf digitale Prozesse umzustellen, sein Verhalten entsprechend anzupassen, die Geschwindigkeit und auch die Art und Weise und Arbeitsschritte, die man da erfüllen muss, zu automatisieren, und Automatisierung ist vielleicht das bessere Schlüsselwort, dann hat er keine Zukunft. Dann geht es nur eine Frage von, ab wann ist er wieder tot. Ja? Also das ist aus meiner Sicht ganz klar. Das heißt, mit einem reinen Fließbandarbeit ist vorbei. Also alles, was mit Arbeiter und ich als Unternehmen nicht bereit bin, in Digitalisierung zu investieren, ist ein Schritt in Richtung Untergang. Die Frage ist nur, wann er eintritt. Der Begriff digitale Transformation ist meiner Meinung nach ein bisschen ein künstlicher Begriff, denn es hilft, so genauso wie das Thema Cybersecurity, hilft Management zu überzeugen, nämlich sprich die Leute, die Geld haben, Business, davon zu überzeugen, dass die Leute, die kein Geld haben, aber wissen, wie es geht, das dann auch umsetzen können. Und das Dilemma ist, dass Business sich gerne blenden lässt, und deswegen ist das Thema digitale Transformation auch gerne meiner Meinung nach missbräuchlich benutzt, weil es benutzen ja alle diesen Begriff, egal ob es ERP-Anbieter, CRM-Anbieter, Automatisierungslöser sind, Modellierer sind, Prozessautomatisierer sind, alle benutzen gerne diesen Begriff, und wenn er zu oft benutzt ist, dann sollte man sich nach einem neuen Begriff umschauen, oder diversifizierter sein. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass man früher, wir reden ja von, die Branche gibt es seit den 50er Jahren, wenn man so will, und ernst zu nehmen als eigene Fachgruppe in Österreich gibt es das, oder aus Ausbildungsthemen gibt es das eigentlich erst seit wenigen Jahren, seit 20, 30 Jahren maximal. Früher waren es Nachrichtentechniker und so weiter. Dass den Begriff Software oder Informatiker, der ist, wie soll ich sagen, zu jung eigentlich. Und wir müssen aber jetzt diversifizieren. Es gibt nicht der eine Softwareentwickler, der alles kann. Frontend, Backend, User Interface, User Experience. Da gibt es so viele Disziplinen und Aufgaben, dass es eigentlich nicht mehr eine, so wie früher, das macht einer, me, myself and I, sondern wir müssen das viel diversifizierter betrachten, viel gemeinschaftlicher betrachten, viel stärker in Netzwerken agieren, stärken, klassische Zugänge zu haben. Es wird ein riesengroßes Aussieben auch in unserer Branche stattfinden, weil irgendwann die Blender auch erkannt werden und dann einfach keine Relevanz mehr haben werden. Die werden dann einfach weg sein, und darüber bleiben am Schluss des Tages sind diejenigen, die es ernst meinen und ob es wirklich funktioniert.
Und du hast gesagt, stärken und auch die Diversifizierung sozusagen zwischen die Blender und die das wirklich tun. Ist das die Bildung wichtig in dem Sinne, wie lernt man sozusagen diese Stärken zu stärken und so diese Entwicklung zu verfolgen, diese lebenslange Lernen, Bildung, oder was ist das wichtige Begriff deiner Meinung nach, dass diese Branche unterstützt, dass innovativ und sozusagen lebendig bleibt?
Das ist eine wirklich gute Frage, und ich mache seit über 12 Jahren, habe ich im Sommer Praktikanten. Und aufgrund einer Auflage müssen immer mindestens 50% Techniker sein. Also mindestens 50%, maximal 50% Techniker und mindestens 50% Nicht-Techniker in meinen Praktika, die von einer allgemeinbildenden Schule kommen, die von einer BHS kommen, die klassisches Gymnasium oder auch von einer polytechnischen Lehre kommen. Das heißt, und das die magische Frage ist, wer glaubst du lernt schneller programmieren? Die technisch vorgebildet sind und scheinbar Programmieren gelernt haben auf der Schule, oder die keine Ahnung haben?
Wenn du die Frage so stellst, hätte ich gesagt, die keine Ahnung haben.
Richtig, es ist komplett richtig. Warum? Weil in technische Schulen oder technische Gegenstände oft so funktionieren, dass man klare Aufgaben bekommt, klare Zielvorstellungen bekommt, auch klare, wie hast du das zu tun bekommt. Mhm. Wenn ich jetzt aber humanistisch gebildet bin und eine gelernt habe, breiter zu denken oder über den Tellerrand zu schauen oder mich mit den modernen Medien auseinanderzusetzen, da erzähle ich dann noch eine Side-Story, dann habe ich einen offeneren Zugang. Da bin ich unbelastet. Ich erwarte mir nicht, dass mir der Lehrer sagt, was ich jetzt zu tun habe, wie die Prozedur ausschaut. Ich programmiere es dann nach, sondern ich versuche eine Lösung kreativ und selbstständig zu finden. Und da haben Leute, die nicht technisch vorgebildet sind, tatsächlich einen Vorsprung. Das gleicht sich irgendwann aus, aber das ist eigentlich das Spannende für mich gewesen, zu beobachten. Das zweite Spannende ist, dass wir vor ein paar Jahren noch das Thema Googlen und Suche, Internetrecherche im Vordergrund hatten, um Programmieren zu lernen. Mhm. Ganz früher Bücher, das ist aber schon 30 Jahre her. Aber Internetrecherche, Googlen und ich suche Beispiele. Vor 2 Jahren war es noch das Thema YouTube, sprich Videos und Programmieren lernen über Videos. Und letztes Jahr habe ich tatsächlich die erste Gruppe gehabt, die sich mit ChatGPT vorwärts geholfen haben, um das Thema Programmieren, also nicht selber mehr schreiben, sondern programmieren lassen, durch Anforderungen beschreiben, was man haben will. Und das war die erste Gruppe letztes Jahr, die tatsächlich ein Auto, ein Modellauto, wirklich zum Fahren gebracht haben. Alle vorher haben es nicht geschafft in einem Monat. Die Gruppe letztes Jahr hat es nach 3 Wochen fertig. Sie wussten nicht alle, warum es funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Und das ist etwas, wo ich merke, dass eine neue Dynamik auftritt, durch dieses Natural Language Processing, also sprich eine Engine, die die Sprache versteht und auch in Sprache wieder antworten kann, die vorher nicht da war. Das heißt, wir haben jetzt nochmal eine Beschleunigung zugelegt, die wir auch in unserer Branche uns kaum vorstellen können, was das für eine Auswirkung haben wird. Okay. Also ja, Bildung ist der Schlüssel. Ohne Bildung sind wir verloren. Und wenn ich sage, was ist der Bodenschatz in Österreich? Da habe ich mal die Zeit schon. auf jeden Fall, der einzige Bodenschatz, den wir in Österreich haben, sind nicht Smaragde, ist nicht Öl, ist nicht Schiefergas. Es ist unsere Jugend, die Bildung und das, was wir dort investieren.
Ja, das ist sicher. Aber ich stelle trotzdem die Frage, ja, wir sind über 20 Minuten. Aber wer kontrolliert, du hast gesagt, nicht alle haben gewusst, warum das so passiert, wie es passiert, das Auto, diese Bewegung. Aber wer kontrolliert, dass das trotzdem richtig ist? Ich meine, gibt es eine Experte, die das Prozess anschaut, oder die Gruppe entwickelt sich von selber und wächst gemeinsam?
Also wir haben letztes Jahr, hatte ich Peer Groups, das heißt, es waren 2 Gruppen, a 3 Leute, also es ist nicht Peer, es waren 3, und mit unterschiedlich zusammengestellt. Also ein Mädchen, ein Techniker und ein Nicht-Techniker. Okay. Wir haben immer ein bisschen Minderheit, was Mädchen betrifft, aber ist okay. Und die haben sich dann gegenseitig auch aufgestachelt und dann am Schluss die beiden Gruppen quasi gegeneinander. Okay. Vorher gebe ich jedem ein eigenes Auto und ich will die Dynamik feststellen. Wir haben heuer nur 5, glaube ich, Praktikanten, wenn man die Kollegin fragt. Wir haben heuer nur 5 Praktikanten, aber ich gebe jedem sein eigenes Auto und ich bin gespannt, ob diese Gruppendynamik, die zu dieser Kontrolle geführt hat letztes Jahr und zu dem Erfolg, dass das Auto tatsächlich mit 60 km/h durch die Büroräumlichkeiten gerast ist, ohne gegen die Wand zu fahren, ob diese Dynamik dann auch funktioniert, wenn jeder sein eigenes Kästchen hat. Weil das ist ein bisschen das Dilemma der Corona-Generation, dass wir vergessen haben, wie wir Menschen funktionieren. Dass wir Menschen brauchen, dass wir nicht nur reden, indem wir online, ohne uns zu spüren, ohne uns zu riechen, uns hören und wahrnehmen. Ich versuche mit den Händen zu reden, aber dass wir tatsächlich uns spüren, fühlen und auch spüren, ob das gut ist oder schlecht, Feedback kriegen, kurze Loops, ja, all diese Dinge, das macht uns Menschen aus und das bleibt erhalten in der digitalen Transformation. Wird das der Schlüssel zum Erfolg sein, wie gut wir Menschen miteinander können. Und es ist nicht mehr so, wie früher die Kirche definiert, was ist der Standard, sondern die Gruppe ist hochdynamisch. Jeder hat mehrere Gruppen. Also du wirst einen eigenen Freundeskreis haben, zum Beispiel Women in ICT, ist eine Gruppe, eine Interessensgemeinschaft, in dem wir gemeinsam halten. Dann gibt es eine andere Gruppe, alle deine Teilnehmer bei deinem Omniblick sind auch eine Art von Gruppe, die hier entstanden. Das heißt, wir haben nicht nur eine Gemeinschaft, sondern wir haben viele kleine Mini-Gemeinschaften. Und genau das ist der Clou. Damit schaffen wir eigentlich den Erfolg, dass dieser Spinnennetzwerk, das aus vielen kleinen Gemeinschaften etwas ganz Großes Gemeinsames schafft.
Okay. Und stelle ich trotzdem jetzt die letzte Zwei Fragen, vielleicht ganz kurz. Welche drei Hashtag können deine Gedanken, die du jetzt sozusagen laut gesagt hast, hier live beim Espresso Talk Omniblick, können nur mit drei Hashtag kannst du eine kurze Zusammenfassung machen?
Also ich muss gestehen, ich habe ein bisschen mehr als drei Hashtags. Ich habe drei technische Hashtags. Das ist natürlich Hashtag Software, Hashtag Modelle. Ich meine natürlich UML, SysML, Systems in Modelle, Business-Prozess-Modelle, also Modelle und Hashtag Automatisierung. Leider vergessen viele das, die Automatisierung. Wenn nur das Modell alleine nützt mir nichts, nur die Software alleine nützt mir nichts, ich muss es auch zum Leben bringen, das macht die Automatisierung. Aber es gibt noch eine andere Ebene, die andere Ebene heißt Hashtag Bildung, Hashtag Hashtag, was war das zweite? Habe ich schon vergessen. Faulheit. Man könnte das noch besser machen. Faulheit ist eine Stärke. Und mehr als fünf fallen jetzt nicht ein. Aber nehmt die drei ersten als die technischen Braven.
Ja, aber es gibt es auf Bulgarisch, vielleicht auch auf Deutsch, so eine Aussprache. Wenn du etwas schnell machen willst, fragst du einen faulen Mensch dich zu Rat oder nimmst einen faulen Mensch zu Rat, weil er kann dir diesen sozusagen Prozess anders vorstellen, als du es tust. Deswegen, ja, das ist sicher eine gute Tipp.
Ich habe einen Spruch aus der digitalen Transformation. Ein scheiß analoger Prozess ist auch ein scheiß digitaler Prozess. Das heißt, du musst dich einfach neu denken. Und wenn du sie neu denkst, dann hast du die Chance, dass es besser wird. Wenn du versuchst, das Alte mit Zwang in der Digitalisierung zu erhalten, dann hast du nachher das Gleiche wie vorher. Lass es bleiben, dann bleib beim Alten, solange du es halt überlebst.
Und meine letzte Frage, was ist deine Wunsch an die Universum, was das Technik betrifft oder neue Technologie? Was erwartet uns oder hast du eine Vision?
Also ich habe die Vision, dass wir tatsächlich irgendwann mal es gibt eine mehrere Generationen von Programmiersprachen. Und wir haben jetzt schon sehr lange die dritte Generation Programmiersprachen, das ist objektorientiertes Programmieren. Und ich glaube, der nächste Schritt, und das ist auch der nächste Schritt im Bereich künstliche Intelligenz, ist generative Intelligenz. Das heißt, Systeme, die sich selbst erschaffen können. Also ich glaube daran, dass Systeme in Zukunft mit bestimmten Aufgabenstellungen in der Lage sind, sich selbst zu erschaffen. Und das ist eher in der Perspektive 100 Jahre, aber ich gehe davon aus, dass wir Menschheit das erleben werden. Und das wird dann nicht so sein, dass die Maschinen uns dann ausrotten wie in den Science-Fiction-Filmen, sondern dass es eine sehr friedliche Koexistenz geben wird und wir Menschen der Faulheit frönen können und dann das tun, was wir tun wollen und nicht mehr Arbeit im Mittelpunkt sehen, sondern Leben im Mittelpunkt sehen und der Technik tatsächlich ein Werkzeug ist, das uns beim täglichen Überleben hilft und wir tatsächlich unsere Transformation erhöhen können im Sinne der Selbstverwirklichung. Und daran glaube ich.
Das ist, glaube ich, ein sehr schöner Gedanke. Und ich sage danke für diese so viele und wirklich andere Perspektive, wenn ich so sagen darf. Danke sehr.
Gerne.
Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Deine digitale Mutmacherin Margarita Mischewa. Für mehr Digitalisierisch folge Online-Podium in den sozialen Medien. Hör unsere Podcast oder lies unseren Vlog auf www.onlinepodium.at.